Radio Sai, Deutschland.
Sairam und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Christa Weltermann war viele Jahre lang in der Hospizarbeit tätig. Dann musste sie selbst den Verlust ihres geliebten Sohnes Tim verkraften. Er war erst 25 Jahre alt. Bereits im Alter von 6 Jahren sammelte Tim im Wald Holz, um sich davon ein Boot zu bauen. Sein Traum, den Atlantik zu überqueren. Von dieser Reise ist er später nicht mehr zurückgekehrt. Durch die Gewissheit, in Barbas Liebe gehalten zu sein, kann Christa Weltermann heute wieder ein sogenanntes normales Leben führen. Ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr in Puttaparthi bei Swami. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Christa, als ich das erste Mal hier in deine Wohnung kam, da blieb mir wirklich der Mund offen stehen. Die Sonne ging gerade hinter den Bergen unter und tausende von Flugkunden flogen direkt an deinem Fenster vorbei. Schöner kann Fernsehen gar nicht sein.
Ja.
Seit wann lebst du hier, beziehungsweise zuerst einmal, seit wann kennst du Sai Baba?
Das erste Mal von ihm gehört, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Ich denke mal so 1996, 95, 96. Da war ich auch schon in der Hospizarbeit tätig und eine unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die Hanne, die fuhr schon regelmäßig hier nach Indien mit ihrem Mann und die hat immer mal so ein bisschen erzählt, dann hat sie mir ein Foto von ihm gegeben und das Foto habe ich dann immer auf meinem Nachtschränkchen stehen gehabt. Ja, und dann bin ich irgendwann in eine Buchhandlung geraten in Essen und Lilananda heißt die Buchhandlung und da habe ich ein Buch entdeckt von Mario Mazzoleni, das habe ich gekauft und habe gedacht, jetzt musst du doch mal mehr erfahren und habe das gelesen. Das hat mich sehr berührt.
Ja. Mario Manzolini war ja ein italienischer katholischer Priester, der nach langen Umwegen so in den 1980er Jahren, glaube ich, zu Swami gefunden hat.
Ja, Mario Manzolini ist zu Baba gekommen und hat dann auch keinen Hehl daraus gemacht, hat darüber gesprochen, auch in der Kirche in Italien. Und das ist bis nach Rom gedrungen und dann hat man ihn zu sich geladen und hat ihn im Grunde exkommuniziert und auch entlassen aus dem Kirchendienst. Er ist inzwischen gestorben hier in Puttaparthi im Super Special Hospital und er war ein ganz, ganz wunderbarer, treuer Baba-Anhänger und hat auch immer nie verstanden, dass er jetzt seine Mutterkirche verlassen soll, wo er sich auch eben sehr heimisch fühlte. Und so diese Diskrepanz, die er selber hatte, diese Auseinandersetzung mit Kirche, mit Baba und Das ist mir selbst sehr nahe gegangen, weil ich eben selber katholisch sehr streng erzogen wurde und für mich auch entdecke, dass das, was die Kirche uns beigebracht hat oder was sie von uns wollte, dass das mehr eine Entmündigung war und dass ich jetzt, seit ich nach Indien komme, eben spüre, was Gott überhaupt ist und was Gott ausmacht, ne? Und dass es viel, viel mehr ist, als Kirche uns vermitteln kann, zumindest die Kirchen, die ich kennengelernt habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Ne? Und das deckt sich so mit dem, was Mario Mazzoleni eben auch sagt. Und ja, ich habe dann mehr von ihm gehört und natürlich, ich habe dann irgendwann war das 96, war unser kleiner Kater sehr schwer verletzt. Habe ich den dann am Feldrand gefunden, habe den nachts nach Hause getragen. Ich habe die ganze Nacht bei ihm gesessen und auf einmal spürte ich, wie meine Hände geführt wurden. Und ich sah, wie in einem Film, sah ich meine Hand und sah Babas Hand mit, nur mit dem orangefarbigen Gewand bis zum Ellbogen und sah, wie er meine Hände führte. Und das hat mich so tief ergriffen, dass ich zu Tränen gerührt da saß und habe, ich meine, 2-3 Tage später habe ich den ersten Flug gebucht und bin dann hierher nach Indien. Ja, das war Silvester 1997, bin ich losgeflogen, ganz allein. Und ich weiß, man musste in Madras zwischenlanden. Und in Madras hatte die Maschine, die uns weiterbringen sollte nach Bangalore, einen Schaden. Wir haben 6 Stunden warten müssen. Und als die Maschine dann startete, während des Starts fielen die Triebwerke fast bis auf den Boden. Und ich habe laut losgeschrien, laut gekreischt, richtig. Die haben die Maschine angehalten. Der war schon wirklich, der hatte schon richtig Power. Ich dachte, der hebt jetzt gleich ab. Und in dem Moment sehe ich, wie die Triebwerke darunter fallen. Und die hatten vorher einen Triebwerksschaden. Die mussten 6 Stunden an dem Triebwerk reparieren. Deswegen habe ich dann gedacht, oh ja, jetzt... Das war's jetzt, hast Baba noch gar nicht gesehen und lässt dein Leben hier in Indien auf dem Rollfeld. Und dann, ja, dann kam die Stewardess ja nach hinten zu mir, was ich denn gesehen hätte. Ja, ich sah also, das Triebwerk ist bis auf den Boden gefallen. Da sagt sie, no, das ist normal, ob ich Feuer gesehen hätte. Ich sage, nein, Feuer habe ich nicht gesehen. Ja, sagt sie, das ist ganz normal, das ist eine alte russische, die nennt man Stretch-Maschine oder was weiß ich, eine Stretch, Fokker Stretch oder was. Und das, da ist beim Start und bei der Landung geht das Triebwerk eben, geht das ganz bis auf den Boden und... Alle Passagiere mussten die in die Rollos zuziehen und dann hat er, weil er jetzt nicht mehr viel Rollmöglichkeit hatte, um zu beschleunigen, ist er also dann wirklich von dem Punkt, wo er eigentlich schon abheben wollte, ist er dann den Blitzstart gemacht, ist er wirklich richtig senkrecht hoch und ich habe gedacht, okay, wenn es das jetzt war, dann war es das, ohne dass du bei Baba warst. Ja, das war mein erster Flug hierher. Und als ich dann ankam hier in Puttaparthi, ich wusste, du brauchst eine weite Hose, du brauchst eine lange Bluse, du brauchst einen Schal und ein Kissen. Ein Schal und ein Kissen habe ich mir im Vorbeilaufen gekauft, hier irgendwo auf der Main Road, und bin direkt, ich war noch keine halbe Stunde da habe ich mich angeleint. Ich wollte direkt in den Ashram und ich wollte Baba sehen. Und ich sitze in der 8. oder 9. Reihe, Baba kommt, schaut auch so in meine Richtung, obwohl ich relativ weit weg saß, habe ich gemerkt, er sieht mich, er nimmt mich wahr und ich habe mich fürchterlich geschämt, weil ich vorher im Flugzeug dieses Misstrauen hatte und ihm nicht vertraut habe. Und ich musste innerlich lachen, weil ich so das wirklich spürte, er weiß es, er weiß alles und er ist derjenige, für den er sich ausgibt oder für den, ja, für den wir ihn auch halten, dass er halt Gott ist, göttlich ist und dass er alles weiß. Und ich fühlte mich in eine unendliche Liebe eingehüllt, das war ein ganz, ganz tiefes Erleben und für mich so wichtig eben, ja, er liebt dich bedingungslos, er setzt daran keine Bedingung, auch wenn du kein Vertrauen hattest am Morgen mit dem Flugzeug, diese Geschichte, er liebt dich einfach so, wie du bist und das war ein unglaubliches Erlebnis. Und Swami stand mit dem Rücken zu der seitlichen Wand dort, zu seinem Mann dir hin und unterhielt sich mit Studentinnen. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, auf einmal sehe ich seine Aura. Und diese Aura, das war wie ein riesiger goldweißer Schein hinter ihm, wie ein Schatten. Normal hat der Mensch ja hinter sich einen Schatten, aber diese goldweiße Aura, die ging mit ihm nach rechts und nach links. Ich habe mir die Augen gerieben, ich habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und habe hingeguckt und es war immer noch da. Und das war für mich ein ganz großes Erlebnis. Ja, ich bin dann nach einer Woche nach Hause geflogen. Ich habe all meine Sachen gewaschen, habe die wieder in den Koffer gepackt und habe gesagt, so, ich halte sofort Ausschau nach dem nächsten Flug. Ich muss da wieder hin, ich möchte wieder hier hin und dann länger. Und das habe ich auch getan. Und ab da bin ich dann 2-mal, manchmal 3-mal im Jahr hier gewesen. Und es hat sich ganz viel ereignet für mich in den letzten Jahren. Ja.
Was ist Baba für dich?
Baba ist für mich, oh, ganz viel. Meine Mutter, mein Vater, mein Guru, mein Meister, das obere des göttlichen Prinzips, wie auch immer. Ja, mein Halt, mein Alles. Twameva mata chapita twameva twameva bandus chasaka twameva Tvameva vidya chadravinam tvameva Tvameva sarvam mama deva
cadeva. Tu a me va matà, ci abita, tu a me va. Tu a me va bandus, ci sacca, tu a me va. Tu a me va vidia, ci adravina, tu a me va. Tu a me va sarvam, mamma deva deva. Tu a me va matà, ci abita, tu a me va. Tu a me va bandus, ci sacca, tu a me va. Tu a me va vidia, ci adravina. Tu a me va, tu a me va sarva, mamma deva deva. Om Sai Shiva, Om Sai Shiva, Om Sai Shiva.
Du warst ja damals in der Hospizarbeit tätig.
Ja. Ich war in der Hospizarbeit tätig, 15 Jahre lang, und das manchmal 12 bis 14 Stunden am Tag und manchmal auch viele, viele Nächte, viele Nachtwachen und Sitzwachen habe ich gemacht, weil einfach die ehrenamtlichen Mitarbeiter dann auch nicht konnten. Und Hospizarbeit geht sowieso nur mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement. Und mein Sohn Tim hat immer gesagt, Mütterchen, dreh doch mal ein bisschen kürzer, denk doch mal an dich. Und als der Tim im Oktober 2003 auf seine große Reise gehen wollte, der hat ja den Atlantik überqueren wollen, ist am 25. Oktober 2003 gestartet, da habe ich vorher gesagt, du Tim, denkst du eigentlich an dein Sterben, kalkulierst du das ein? Hat er gesagt, ja Mütterchen, muss ich zwangsläufig, das muss ich aber auch, wenn ich hier in Deutschland mit dem Fahrrad fahre oder wenn ich sonst was tue, ich muss immer auch mein Sterben einkalkulieren. Und dann habe ich ihn gefragt, weißt du, ich weiß nicht, was ich dann tue, wenn du mal nicht wiederkämst. Ich glaube, dann höre ich mit der Hospizarbeit auf und gehe für immer zu Baba nach Indien. Dann ist er ja gestartet mit ganz viel Energie, mit ganz viel Freude und ich wollte ihm ein Baba-Bild mitgeben. Und er sagt, der Mütterchen brauche ich nicht, er ist sowieso immer in mir. Ich kann gar nicht ohne ihn sein, er ist immer da, wo ich bin, ist er auch. Und ja, und dann hat er auch gesagt, ich komme irgendwann auch nach Puttaparthi, ich komme nach Indien, aber ich will nicht dahin fliegen. Ja, und ich habe dann, ja, das weißt du ja auch, ich habe ihn dann nicht mehr wiedergesehen. Er hat noch einmal angerufen, da ging es ihm sehr gut. Und ein halbes Jahr, nachdem er gestartet ist, bekomme ich diese Wohnung hier angeboten. Zu einem Preis, den ich mir gerade genau leisten konnte. Und ich spüre jetzt, ja, ich bin am Ziel. Ich bin da, wo ich glücklich bin, wo ich Baba nah bin und ich spüre, dass ich dem Tim hier sehr nah bin, dass der mir unendlich nah ist hier und als wenn er so lächelnd von oben zuschaut und sagt, ja endlich tut sie jetzt was für sich, endlich ist sie jetzt da, wo sie immer hin wollte und ja, ich bin total glücklich hier, muss ich sagen und ich fühle mich Baba sehr nah, sehr verbunden, erlebe ganz viel mit ihm. An dem Tag, an dem ich vermute, dass Tim seinen Körper verlassen hat, am 11. November, habe ich auch Baba wieder so innerlich gefragt, war es wirklich der 11. November? Und ich habe mich angeleint, ich weiß gar nicht, warum ich mich an dem Tag angeleint habe, das tue ich nicht täglich, und habe mich angeleint und komme in die zweite Reihe ganz vorne und Swami kommt im Wheelchair vorbei und schaut mich an und das war wie so ein, ja klar, du weißt es doch. Ja, und dann meine Frage direkt, ist er glücklich? Ist er da, wo er im Glück ist? Ist er bei dir? Kam wieder die Bestätigung so von ihm, ne? Klar, natürlich, du weißt es doch. Ja.
Woher kam es denn, dass Tim dieses hundertprozentige Vertrauen zu Swami hatte? Hat er ihn mal kennengelernt?
Nein, er war noch nie mit hier. Er hat nur von ihm gehört. Ich habe über ihn erzählt. Er hat auch Videos mit angesehen. Er hat meine Begeisterung gespürt, wir haben sehr viel geredet über Baba, über Gott, über Dualität, Non-Dualität. Für den Tim war das alles überhaupt keine Frage, der war das ganz klar und ganz selbstverständlich. Der hat so viel mehr gewusst, der war so reif, so, ich kann das gar nicht sagen, also der war überzeugt davon, dass es so ist. Gott ist um mich herum, ist eins mit mir und Er hatte da keinen Zweifel dran. Und wenn ich jetzt manchmal sage, ich spüre ihn hier, er ist wirklich hier und er hat kein Flugzeug genommen, er ist hier.
Dafür hast du ja auch richtig materielle Zeichen bekommen.
Ja, ich habe also diese Tara hier, die du da oben siehst auf dem Schrank, die habe ich schon gesehen hier in einem Laden, habe gedacht, ach, eigentlich ist die zu teuer, ich will die gar nicht kaufen, das ist mir zu teuer. Ich bin verliebt in Tara, also ich habe hier einige Taras, diese Wohnung ist eine Frauenwohnung und die Tara steht ja für die weibliche Göttlichkeit, für den Ausgleich und ist ein Symbol dafür, dass eben auch Frauen die Erleuchtung erlangen können. Und ich finde dieses Gesicht so wunderschön. Wochenlang bin ich immer wieder an dem Laden vorbei, habe diese Tara gesehen und die sollte erst 7.800 Rupies kosten. Da habe ich gedacht, nee. Dann irgendwann ging der Händler auch runter und dann wollte er nur noch 5.000 haben. Ach, habe ich gedacht, ich überlege mir das. Und am 2. Dezember abends habe ich auf einmal gedacht, nee, ich kaufe mir die jetzt. Bin am nächsten Morgen hin und habe gesagt, okay, ich möchte die mitnehmen. Und er packt mir die in Zeitungspapier ein, ich nehme die mit, stelle die hier auf den Tisch, pack die aus, freue mich total über diese Tara und will dann das Zeitungspapier entsorgen. Und aus dem Zeitungspapier heraus liegt ein Schnipsel auf meinem Tisch, da steht Tim drauf. Also das habe ich nicht bewusst aus der Zeitung herausgerissen, das ist einfach so geschehen. Ich habe das Zeitungspapier entsorgt und nur dieses Schnipselchen lag da noch auf dem Tisch und da stand Tim. Ich habe das jetzt da drüben vor seinem Bild liegen und ich fühle so, ja, Tim sagt mir, denk an dich und gönn dir auch diese Tara, ne? Das ist, ja, sowas ganz, ganz Inniges, was ich da spüre, dass der für mich gesorgt ist.
Du hast damals, als Tim gegangen ist, ja noch täglich im Hospiz den Sterbenden beigestanden. Bei deinem geliebten Sohn durftest du dann nicht dabei sein. Wie ist das, mit Sterbenden zu arbeiten? Was sind das für Gefühle? Was macht das mit dir, täglich mit dem Tod konfrontiert zu sein, zu wissen, dass dieser Mensch dort morgen vielleicht nicht mehr da ist?
Ja, was macht das mit mir? Das hat was mit meiner Einstellung zum Leben und zum Tod zu tun. Primär sehe ich das Leben als ein Zwischenstadium zwischen Geburt und Sterben. Der Tod gehört einfach dazu. Und in der Hospizarbeit begleiten wir oder betreuen wir Menschen, die eine lebensbedrohliche Erkrankung haben, die nicht plötzlich sterben. Der Tod ist vorauszusehen und letztendlich auch Erlösung, weil dann, wenn wir in die Arbeit gehen, wenn wir einen sterbenskranken Menschen begleiten oder betreuen, geht es ihm in der Regel schon sehr, sehr schlecht. Und dann sehe ich das Lebensende oder das Sterben auch als Erlösung und Befreiung.
Hat das dein Leben verändert?
Ganz wesentlich, ja. Mein Freundeskreis hat sich verändert, die Menschen um mich herum haben sich verändert. Ich selber sehe das Leben auch als Chance, als einmaliges, als ganz kurzes Zwischenspiel, bevor wir den Körper wieder verlassen. Von daher versuche ich auch allen Menschen, auch gerade jungen Leuten zu sagen, lebt jetzt und hier und heute und verschiebt euer Leben nicht auf morgen oder irgendwann, wenn ich alt bin, wenn ich groß bin, wenn ich Rentner bin, dann lebe ich, sondern ich lebe jetzt und heute und hier, ja.
Hast du das Gefühl, dass es am Lebensende einen Unterschied macht, ob ein Mensch gläubig ist?
Doch, das macht einen großen Unterschied. Also ein Mensch, der ganz gleich welcher Konfession, das hat nichts mit Konfession zu tun für mich, wenn ein Mensch wirklich für sich weiß oder spürt, es gibt etwas danach und ich falle nicht in ein Nichts, diese Menschen gehen leichter und einfacher, ja. Das hat aber auch, das erlebe ich, habe ich aber auch erlebt bei Menschen, die eben gesagt haben, ich glaube an nichts, die dann doch letztendlich gespürt haben, da ist ganz viel und da gibt es noch etwas, was mich hält und trägt. Ja, Menschen, die kurz vorm Lebensende sind, spüren sehr deutlich, dass da etwas ist. So wie jetzt eine kürzlich verstorbene Frau, die ich begleitet habe, mir sagte, Christa, mach mir die Tür auf. Oder wo gehe ich denn da jetzt raus? Wo muss ich denn jetzt hier raus? Ne? So spüren, ich gehe jetzt hier raus, ich gehe irgendwo hin, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Und das hat mir auch mal vor Jahren eine Frau gesagt, ich spüre, dass ich jetzt bald diesen Zug verlasse, in dem wir alle sitzen, aber wie komme ich da jetzt raus?
Ja, das kann ich bestätigen, denn diese Erfahrung habe ich bei meiner Mutter gemacht, die an nichts glaubte. So circa 2 Tage vor ihrem Tod sagte sie plötzlich, wer steht denn da an meinem Bett? Und damit war nicht ich gemeint, denn ich saß hier neben ihr. Und dann am nächsten Tag, glaube ich, sagte sie, als ich im Gehen begriffen war, mach das Licht aus. Es war Ende November, abends, und es war stockdunkel. Es war kein Licht an. Das hatte ich bereits gelöscht und sie sagte, mach das Licht aus. Dann habe ich zu ihr gesagt, Mutter, da ist kein Licht. Dann hat sie sich ihre Bettdecke über den Kopf gezogen. Also sie hat irgendetwas gesehen, aber konnte das nicht einordnen.
Dieses Licht ausmachen, das sehe ich genauso. Also mach das Licht aus, ich sehe da jetzt etwas, ich sehe ein Licht und das macht mir vielleicht Angst oder macht mir eine Unsicherheit. Ja.
Hat dir diese Erfahrung bei der Verarbeitung des Verlustes irgendwie geholfen?
Also was ich durch die Hospizarbeit gelernt habe, wie kostbar Leben ist, wie wichtig und kostbar jeder Tag ist, jede Minute, dass wir keine Zeit zu vertrödeln haben, dass Zeit endlich ist, dass unser Leben endlich ist. Und was für mich natürlich auch ein Vorteil durch die Hospizarbeit, dass ich das alles gelernt habe, dadurch konnte ich meinen Sohn besser gehen lassen, konnte ich auch akzeptieren, dass er diesen Weg gegangen ist, ja, dass er auch seinen Körper verlassen hat, dass dieses Leben endlich ist, das Leben begrenzt ist, niemand von uns weiß, wie lange unser Leben ist, wie alt wir werden. Leben beginnt mit der Geburt, endet immer mit dem Tod. Irgendwann ist es für jeden dran, bewusst zu leben, intensiv zu leben. Und wenn ich dann gehe, dass ich sagen kann, ja, mein Leben war nicht sinnlos. Ich habe für mich ein Ziel erreicht, dieses Ziel erreicht, was Barbara uns immer wieder sagt, weshalb wir hier sind, zu erkennen, dass wir göttlich sind, zu erkennen, dass wir ein Teil des Göttlichen sind, dass Gott in uns ist, mit uns ist, dass wir eins sind mit ihm. Was so meins ist, was ich auch immer wieder spüre, ja, ich bin hier, um zu erkennen, dass auch ich Gott bin. Ich habe Swami noch erlebt, als er zwischen uns ging, als er noch der rote Teppich lag. Und dann kam die Zeit, wo er mit dem Auto vorfuhr und er für uns verborgen hinten auf der Veranda ausstieg. Ich vermute mal, damit wir nicht schockiert waren, wenn wir miterleben mussten, dass er Hilfe brauchte. Das war eine Zeit, wo ich eine Vision hatte. Ich habe Swami im Rollstuhl gesehen, im Rollstuhl, wie er zwischen uns herumfuhr. Und das hat mir damals niemand glauben können, wenn ich das sagte. Also irgendwie glaube ich, dass Swamis Körper schwach wird und schwächer wird und er uns damit zeigen will, ich bin nicht mein Körper. Meine Energie ist allgegenwärtig und ihr müsst euch nicht an meinen Körper binden. Es gab ja auch dann die Zeit, wo er mal nicht zum Darshan kam und wo er dann irgendwann auch wirklich im Rollstuhl kam. Was zwar schmerzhaft war für uns alle, auch für mich, zu sehen, dass sein Körper schon gelitten hat. Und als Swamis Körper dann schwächer und schwächer wurde, wurde für uns immer deutlicher, dass er uns damit eben sagen wollte, ich bin nicht mein Körper, erkennt es endlich, begreift es endlich. Und ihr seid auch nicht euer Körper. Wir sind viel mehr, wir sind eben göttliche Energie und die hat nichts mit unserem Körper zu tun. Und dass er uns ja zum Teil auch recht gewaltsam beibringen will, guckt endlich dahin, ihr seid Gott, ihr seid ein Teil des Göttlichen. Und das zu erkennen, dann kann ich auch einen geliebten Menschen gehen lassen, wenn ich erkenne, dass alles eins ist und dass dieses Leben endlich ist, dass derjenige, der sein Ziel erreicht hat, der vielleicht, wie manche sagen, die Erfüllung, die Erlösung, die Erleuchtung erlangt hat, erkannt hat, dass ich genauso Gott bin wie du auch, dass Gott in jedem ist, dann kann ich auch den anderen loslassen, dann kann ich den anderen gehen lassen, weil er seine Zeit hier auf dieser Erde erfüllt hat. Oder aber auch auf der anderen Ebene noch was zu erfüllen hat, noch was zu leisten hat, was er vielleicht hier nicht so leisten kann. Dass da Aufgaben sind, die noch zu erfüllen sind. Also ich, ja, den anderen gehen lassen, den anderen loslassen, seinen Weg gehen lassen. Das ist übrigens Lieben. Lieben heißt nicht festhalten. Lieben heißt loslassen, gehen lassen, geschehen lassen. Ja.
Mukunda Murari Murari Gopa Mukunda Murari Murari Gopa Gopa Sai, Sai Nandala, e Gopala Sai, e nella Prashanti Nivasi, Nivasi Nandala Prashanti Nivasi, Nivasi Nandala He Antaratma Jyoti Jyoti Nandala He Antaratma Jyoti He Jyoti Nandala Satyam Shiva Shivam Sundara
Hast du aus deinen vielen Erfahrungen, die du gemacht hast, festgestellt, dass es besonders hilfreiche oder tröstende Worte oder Rituale für die Sterbenden gibt? Gebete vielleicht?
Was ich als besonders hilfreich empfinde in der Sterbebegleitung, ist das Gayatri-Mantra. Entweder leise zu singen, leise für mich zu rezitieren oder auch laut zu singen, je nachdem, was der Sterbenskranke mag oder braucht. Und eben auch den Sterbenden immer Swami anzuvertrauen, dass er diesen Sterbenskranken empfängt und ihn hinübergeleitet in das Jenseits. Ob dieser Kranke jetzt an Baba geglaubt hat oder nicht, das ist gar nicht wesentlich. Ich habe das immer wieder erlebt, auch bei meiner Mutter erlebt, dass ich, als sie starb, war ich hier in Puttaparthi und sie starb in Deutschland in einem Krankenhaus und ich habe Baba in dieser Nacht ganz intensiv gebeten, sie in Empfang zu nehmen und am nächsten Morgen ist sie dann auch gegangen und ich hatte ein ganz ruhiges Gefühl. Also das war rund, das ist, war mir... Der hilft uns dann auch und hilft auch denen, die wir ihm anvertrauen, ob sie jetzt seine Devotis waren oder nicht.
Elisabeth Kübler-Ross, eine bekannte Sterbeforscherin, die hat das Sterben ja, glaube ich, mit dem Ablegen alter Kleidung verglichen.
Sie hatte gesagt, dass das Sterben ist im Grunde das Verlassen des Körpers, der alten oder der alten Kleidung, so ähnlich wie der Schmetterling, wenn er sich verpuppt hat, wenn die Puppenzeit vorbei ist, sich befreit aus der Verpuppung und dann zum Schmetterling wird und frei ist und hat Flügel und ist wunderschön und bunt. Der Kokon ist letztendlich unser Körper, unsere Hülle, den wir verlassen haben, wie abgetragene Kleidung, das hat sie auch oft gesagt, ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr, im September, haben sich sehr spät noch bei mir in meinem Salbeibusch Marienkäfer verpuppt. Und da die Nächte schon so kalt waren, habe ich gedacht, die schaffen das nie bis zum Winter. Also habe ich den Salbei abgeschnitten, in eine Vase gesteckt und reingeholt, damit diese Marienkäferpuppen noch in aller Ruhe schlüpfen konnten. Und das dauerte dann so circa 10 Tage. Dann sah ich auf einmal, diese Puppe ging auf und ab und auf und ab und bewegte sich. Und auf einmal wurde die Puppe, die öffnete sich, die wurde gesprengt. Und der Marienkäfer hat wirklich sich wie so eine Geburt, hat sich daraus gedreht und gewunden und hat dann unabhängig, also ein Stückchen entfernt von dieser Puppe, gesessen, die Flügel ausgebreitet, die Flügel getrocknet. Und der war noch ganz blassgelb, bis der orange wurde. Das verging einige Stunden. Und ein paar Stunden später waren dann auch die Pünktchen drauf. Also da habe ich richtig gedacht, ja, so ist Geburt und so ist Sterben. Ist im Grunde was sehr Identisches, geboren werden und auch das Sterben. Ne? Die Mutter liegt in den Wehen und hat Schmerzen und bevor ein Mensch stirbt, ist es auch häufig seelischer Schmerz, auch körperlicher Schmerz. Er windet sich, er dreht sich, er weiß nicht, wie er aus dem Körper herauskommen will. So vergleiche ich das. Mhm.
Thema neue Geburt. Bevor wir jetzt gleich noch einmal auf Tim zu sprechen kommen, vorher noch ein kleiner Themenwechsel. Du hast jetzt ein neues Betätigungsfeld. Vom Tod hast du dich den Neugeborenen zugewendet. Und dieser Wäschestapel, der dort säuberlich zusammengelegt liegt, ist Kleidung für Neugeborene?
Ja, Babywäsche. Also es ist so, dass wir in Deutschland Bettwäsche und Stoffe sammeln. In unserer Stadt in Essen. Und das Projekt läuft eigentlich schon ganz, ganz viele Jahre. Und es gibt Frauen, die... Das ist Seva, das ist einfach ganz, ganz liebevoller Dienst. Die nähen ganz wunderschön nach allen Schnittmustern, die mal eine Schweizerin entwickelt hat hier im Puttaparthi im Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, eine Anne Rose, die ist jetzt an die 90, eine ganz alte Dame. Auf jeden Fall hat sie damals die Schnittmuster entwickelt und wir haben auch in der Barbergruppe damals auch genäht. Und einige Frauen aus den Kirchengemeinden um mich herum, die nähen und ich hole das ab und ich packe das, ich nehme das mit hier nach Puttaparthi, ich packe das in Päckchen. Jede Mutter bekommt 3 Windeln, 3 süße Hemdchen, ein Kapuzentuch und so ein Doppeltuch. Und ja, das freut die einfach sehr und ich bringe das regelmäßig zum Krankenhaus.
Mhm. Hast du denn die Mütter mal kennengelernt, die das bekommen oder bist du nicht dabei?
Doch, doch, doch. Ich darf eigentlich fast jedes Mal die Mütter und auch die Babys besuchen. Und ich bin immer ganz berührt und zu Tränen gerührt, wenn ich die Mütter sehe und wenn die Babys diese Kleidung tragen. Und das sind ganz arme Frauen, ganz arme Mütter, die auch aus den entlegenen Dörfern kommen, die hier kostenlos entbinden und die auch wissen, sie bekommen hier auch Kleidung für ihre Babys.
Devi Bhavani Ma Sai Bhavani Ma Devi Bhavani Ma Sai Bhavani Ma Daya Karo Sai Ma Kripa Karo Sai Ma Sai Ma Kripa ye paarti nivasini ma ye sai bhavani ma ye paarti nivasini ma ye sai bhavani ma
Jetzt wieder zu Tim. Mit dieser Fahrt hat er sich ja einen Lebenstraum, eine Vision, könnte man sagen, verwirklichen wollen.
Ja, als kleiner Junge hat er schon gesagt, wenn ich groß bin, baue ich mir ein Boot und dann gehe ich über den Atlantik, gehe ich nach Amerika. Und ja, das war seine Vision. Das war seine Vision von klein an. Ich habe immer gehofft, er wird es vergessen. Und 4 Wochen bevor er los ist, hat er es mir gesagt. Und hat gesagt, sag's dem Papa nicht und der Annika nicht. Die wollen mir das eh ausreden. Annika ist meine Tochter, ist seine Schwester. Die wollen mir das sowieso nur ausreden, aber ich mache das, ich muss das tun. Es ist meine Vision und erst wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich, wie mein Leben weitergeht. Dann weiß ich, was ich danach tue. Also diesen Traum wollte er sich erfüllen und er ist mit solch leuchtenden Augen und mit diesem großen Glück in seinem Gesicht ist er gestartet. Das hätte ich ihm nie ausreden können und wollen. Der hat das getan, was er tun musste. Und das ist für mich auch heute nicht, dass ich ihn nicht vermisse. Ich vermisse mein Kind schon. Welche Mutter vermisst ihr Kind nicht, wenn sie ihn liebt und geliebt hat? Aber mir fällt es leichter, ihn loszulassen und ihn gehen zu lassen, weil er bei der Verwirklichung seiner großen Vision gegangen ist und weil ich spüre, dass er glücklich ist. Dass er glücklich ist, auch da, wo er jetzt ist, das spüre ich. Und ich glaube, dass sein Leben erfüllt war, dass einfach seine Zeit hier unten erfüllt war, dass es genug war für ihn und dass er auch gehen konnte. Und ja, das ist mein Ego, wenn ich ihn festhalten will. Das war übrigens auch noch so eine Begebenheit hier, da war ich im Sanilayam, habe ich gewohnt, im German Building damals, hatte ich diese Wohnung hier noch nicht. Und ich habe am 11. November gespürt, dass dem Tim was passiert ist, 2003. Am selben Abend kam eine Österreicherin, habe hier zweimal die Rede von Dasharath, von Sai Baba. Willst du die haben? Ja, ich sage, klar, gib mir. Und ich schlage die auf und lese nur den einen Part. Eine Mutter kommt zu Baba und weint fürchterlich, weil ihr 25-jähriger Sohn gestorben ist. Und Baba sagt zu ihr, Frau, du weinst nur um dich selber. Weine nicht um den schönen Körper deines Sohnes. Weine nicht um dich selbst, dein Sohn ist glücklich. Und dein Sohn hat nur seinen Körper verlassen. Und das war für mich nochmal die Bestätigung, ja, der Tim ist gegangen. Aber ich glaube auch, dass er gegangen ist, weil sein Leben erfüllt war, weil es genug war für ihn. Ob das Sokrates war, er hat Bücher gelesen, Bücher studiert. Viele seiner Freunde sagen, er hat im Grunde ein Philosophiestudium gemacht, ohne dass er das Abi dann letztendlich gemacht hat. Er war fertig, er war wirklich fertig und hat auch oft gesagt, also das, was hier abläuft, was hier geschieht, um was geht's da eigentlich in unserer Welt? Er war im Grunde ein ganz weiser, reifer, junger Mann. Auch schon als er ganz klein war, hat er solche Dinge von sich gegeben, wo ich wusste, er ist viel älter als ich. Er hat schon viel mehr Leben hinter sich als ich. Und was für mich auch so was Faszinierendes war, Tim ist im Oktober 2003 gestartet. Im Mai 04 hat die Annika morgens nach dem Aufwachen plötzlich Tim an ihrem Bett sitzen sehen. Und er saß da, so wie er immer war, und hat zu ihr gesagt, Annika, sorgt euch nicht mehr, sucht mich nicht mehr. Mir geht es gut, ich bin da, wo der Opa auch ist. Und dann war er weg. Und das hätte ich mir eigentlich immer gewünscht. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Tim mir erscheint, weil ich weiß, dass es möglich ist. Und Annika, die eigentlich eher die Spiritualität mehr ablehnt. Ich weiß nicht, ob sie innerlich da doch einen Zugang hat, aber nach außen hin will sie das nicht wahrhaben. Sie hat gesagt, du Mama, mir ist was passiert, das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Und ich habe das sofort geglaubt, für mich war das überhaupt kein, ich habe überhaupt nicht daran gezweifelt, dass das so ist.
Hat das Ihre Akzeptanz der Spiritualität gegenüber verändert?
Sie spricht nicht darüber. Sie spricht nicht darüber. Genau wie Klaus auch nicht darüber spricht. Wenn ich schon mal über Tim spreche, sagt er nur, Mann, dass das passieren musste. Aber mehr nicht. Er mag da nicht drüber reden.
Der Vater von Tim?
Ja, es fällt ihm sehr schwer. Es ist einfach sehr, sehr schwer. Und noch eine Begebenheit fällt mir da gerade ein. Da bin ich in Bangalore gelandet abends und wollte eine Nacht in Bangalore bleiben, um etwas einzukaufen. Und durch die Zeitverschiebung bist du natürlich nachts sehr wach. Und ich lag in meinem Bett und habe geweint, habe an Tim gedacht. Habe so gedacht, Mensch Tim, wenn es dir wirklich gut geht, wenn du glücklich bist da oben, so es kommen immer mal Zweifel, auch wenn ich überzeugt bin davon. Aber immer wieder kommt mal sowas. Ne? Dann gib mir doch ein Zeichen. Ich würde mir wünschen, deinen Namen zu sehen. Am nächsten Morgen bin ich mit dem Taxi gefahren, um meine Erledigungen zu machen, wollte dann aber noch mal eine Nacht in dem Hotel schlafen. Und gegenüber war dieser große Sapna Bookstall da in Bangalore. Gehst mal gucken, was die hier so haben an Büchern und an Literatur. Und gehe da rein und laufe direkt auf ein riesiges Regal zu. Und in dem Regal waren DVDs und CDs von indischen Epen und Mantren und Bhajans und die Mahabharata. Und mittendrin steht eine DVD, ist ein graues Cover und da ist mit gelben Blättern Tim geschrieben. Diese drei Buchstaben in gelb, Tim, T-I-M. Davor und dahinter war keine weitere von diesen CDs oder DVDs. Ich habe die dann gekauft, habe zunächst wieder an mir gezweifelt, habe gedacht, jetzt hast du, weil du wenig geschlafen hast letzte Nacht, hast du jetzt schon solche Visionen. Und nachdem ich sie gekauft habe und dann wirklich angefasst habe und gesehen habe, ja, steht da drauf, Tim. Da war ich so glücklich. Das ist die Bestätigung wieder, ne? Dass es ihm gut geht. Er ist glücklich, wo er immer ist.
Als ihr dann die traurige Gewissheit hattet, dass Tim es nicht geschafft hatte, nach Antigua zu segeln, habt ihr ein Abschiedsritual für ihn gehalten?
Ja.
Für eure Trauerbewältigung ein wichtiger Schritt?
Ja, das wichtigste Ritual aber war, dass wir in Dänemark, wo wir mit den Kindern sehr viel waren, am Meer, der Klaus und ich, wir haben ein ganz großes Herz gemalt und Tim reingeschrieben und Pechfackeln drumherum gesteckt, so in das Herz, so in den Außenrand, in die Begrenzung und haben uns dann abends im Sonnenuntergang dahin gesetzt und haben gewartet, bis die Flut kam und bis die Flut so ganz langsam kam und die Kerzen mitnahm. Und ja, das war nochmal ganz wichtig für uns, dieses Ritual. Wir sind dann auch im Jahr später sind wir nach Gran Canaria gefahren, um ihm nochmal nachzuspüren, da wo er gestartet ist, diese Bucht zu finden, die haben wir auch gefunden. Wir hatten uns ein Schriftstück ins Spanische übersetzen lassen und auch Fotos von ihm mitgenommen und Fotos von diesem Kajak und haben ihn dann, ja, wir haben eigentlich die erste Bucht, die wir angelaufen sind, wo wir hingegangen sind zu Fuß, da stand ein Spanier am Meer, ein alter Mann. Inzwischen wissen wir, Matthias heißt er. Und wir haben diesen Matthias gefragt, wir haben ihm die Bilder gezeigt vom Tim und diesen Brief, das spanische Schriftstück. Ja, sagt er, ja, er erinnert sich, der Tim war da und er hat dem Tim geholfen, das Boot zu Wasser zu lassen. Er hat ihm auch Wasser gegeben, Kanister mit Wasser, und hat ihm für die erste Nacht einen Schlafplatz gegeben. Und morgen um 6 ist der Tim dann gestartet. Und weil der Tim ihm gesagt hat, er will nach Antigua, hat er gedacht, er meint den Ort auf Fuerteventura. Fuerteventura ist die Nachbarinsel von Gran Canaria. Das ist von der Bucht aus, wäre das nicht weit gewesen. Und er sagte, wenn ich gewusst hätte, dass er über den Atlantik will, nach Antigua in die Karibik, hätte er ihm mit Sicherheit nicht geholfen. Und nach meinem ersten Geburtstag, nachdem er gegangen ist, bekam ich das Video, wo er drauf zu sehen ist, wo er im Atlantik paddelt. Das war so gewesen, dass ich also den Honorarkonsul von Antigua angerufen habe und mit ihm in Kontakt getreten bin. Das ist ein deutscher Honorarkonsul. Und der hat das dann dort ins Radio gebracht, weil ich hatte die schwache Hoffnung, dass man vielleicht irgendetwas von ihm findet, irgendeinen Gegenstand, der da angespült wird. Und dann hat er das dort ins Radio gebracht und eine englische Segelcrew, die hat sich erinnert, dass sie ihn gesehen haben und dass sie ihn auch fotografiert und gefilmt haben. Die haben diese DVD dann dem Carsten Biel, hieß der Honorarkonsul, gebracht. Und der hat mir die geschickt und die kam an meinem Geburtstag, am 11. März kam die bei mir an. Da konnte ich dann den Tim sehen, wie er auf dem Atlantik in seinem kleinen Kajak sitzt und Kontakt hat mit dieser Segeljacht. Die haben ihm angeboten, ihn mitzunehmen, ihm Wasser oder Schokolade zu geben, aber er hatte alles genug, er brauchte nichts, er wollte nichts. Und die sind dann so verblieben, dass sie sich wiedersehen auf Antigua. Das war schon ein Stück weit auch schmerzhaft, natürlich, aber ich habe mir das immer gewünscht, ihn einmal so in dem Boot zu sehen, zu sehen, wie er da sitzt. Und ich habe das Boot fertig gesehen, aber ich habe nicht gesehen, wie es halt auf dem Wasser, wie es aussieht, wie es ist, wenn ich ihn dort sehe. Meine Tochter hat es lange nicht sehen wollen. Die hat, ich glaube, die hat das 2 Jahre lang nicht gesehen. Die wollte es nicht sehen. Es war zu schmerzhaft für sie.
Eben als die Musik lief, hast du aus dem Buch von Williges Jäger zitiert. Kannst du das noch einmal wiederholen? Und wer ist Williges Jäger?
Williges Jäger ist ein Benediktinermönch gewesen, oder vielleicht sogar auch noch. Die Kirche hat sich von ihm getrennt, der vieles sagt, was identisch ist mit dem, was Baba sagt. Hochspirituell, hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben, eben auch zu dieser Thematik. Warum bist du hier? Was ist Religion? Was ist Gott? Was ist Leben? Was ist Sinn des Lebens?
Ja, dann lies doch mal vor.
Wir sind nicht materielle Körper, die Geist haben, sondern wir sind Geist, der sich in uns eine materielle Struktur geschaffen hat. Wir sind göttliches Leben, das sich in uns inkarniert hat. Die wirkliche Freude des Lebens kommt durch das Aufgeben und Loslassen von letztlich unhaltbaren Positionen. Wer etwas loslassen kann, wird dafür mehr gewinnen. Loslassen ist der Preis für Reife und Weisheit. Und ich lese im Moment ein Buch von Ratan Lal. Das Buch heißt Einssein ist Göttlichkeit. Das mich sehr tief berührt, dieses Buch. Ratan Lal ist gestorben. Er hat über viele, viele Jahre hier Satsangs gehalten, war Baba sehr nah. Und ja, ich zitiere mal gerade hier aus seinem Buch. Der Unwissende hält den Körper irrtümlicherweise für das Selbst. Aber der Kenner des Selbst nimmt das Selbst als das Selbst war.
Ist denn in Bezug auf dieses Wissen das Leben leichter oder schwerer geworden?
Es hat sich sehr verändert. Es ist intensiver geworden. Ich muss sagen, ich habe die Hospizarbeit fast zeitgleich mit der ersten Begegnung mit Baba begonnen. Und für mich war das beides sowas, was auf einer Ebene im Grunde war. Baba war für mich auch der mich motiviert hat, Hospizarbeit zu machen. Und wahrscheinlich war Baba schon viel eher in meinem Leben, als ich ihn erkannt habe, mit Sicherheit. Und das hat sich sehr, sehr verändert. Der Freundeskreis hat sich verändert. Mein Leben ist intensiver geworden. Ich bin sicherer und fester in meinem Glauben zu dem, was für mich Gott ist.
Was ist Gott für dich?
Ja. Also für mich ist das Göttliche eine ganz große Energie, die in jedem von uns ist. Das hat Swami uns ja auch immer wieder versucht beizubringen und uns nahezubringen, indem er gesagt hat, ich und ihr, wir sind eins. Und wenn ich Gott bin, seid ihr auch Gott. Und das Göttliche ist in allem, was lebt, ob das eine Blume ist oder ein Tier oder ein Stein ist. Das alles ist ein Teil des göttlichen Aspektes. Und für mich ist Gott eine ganz große Energie, die allgegenwärtig ist, die immer um uns herum ist. Und ja, wir sind ein Teil dieses Systems, dieses Göttlichen. Und schwerer geworden ist, dass meine Familie das nicht mitträgt. Sie lassen mich zwar gehen, Die Ausnahme war mein Sohn, der hat das sehr verstanden und der hat auch an Swami geglaubt, weil er auch eben das Göttliche anders interpretierte und sah, als das so in unserer christlichen Religion üblich ist. Und ja, das hat sich schon sehr verändert, aber ich fühle mich doch gestärkter und ich weiß, Swami ist hinter mir und mit mir und um mich herum, von daher ist es leichter.
Jetzt, wo er nicht mehr in seinem physischen Körper ist, gibt es so Situationen, wo du merkst, da habe ich ihn jetzt gespürt, da hat er mir geholfen oder was?
Ja, sogar noch mehr als zuvor. Ich habe das Gefühl, seit Baba seinen Körper verlassen hat, ist er intensiver mit mir, vielleicht auch mit jedem anderen, das spürt ja jeder für sich selbst auch. Ich spüre ihn allgegenwärtiger und ich kann eigentlich immer mit ihm sprechen, ich kann ihm alles anvertrauen, er ist einfach immer mit mir und in mir. Und ja, ich träume in letzter Zeit häufiger mal von Swami, aber auch von Tim so als Gemeinsames, als wenn ich Swami sehe und gleichzeitig Tim, der mich umarmt und ich dann ganz glücklich bin, dass ich sage, ach Tim, schön dich zu sehen und dass es dir so gut geht. Und in dem Moment verschwinden beide wieder, Swami und Tim. Das habe ich übrigens schon häufiger gehabt, auch wenn ich mal zu Hause saß und meditiert habe und ich hatte Tims Bild da stehen, dass ich auf einmal das Bild so vertauschte, das Bild, Tims Bild, wurde auf einmal Swamis Kopf, Swamis Bild mit seinem Wuschelhaar und dann gucke ich genauer hin und sehe, das ist wieder Tims Bild, so dieser Wechsel, ne, zwischen diesen beiden Bildern. Das habe ich häufiger erlebt, auch ich habe mal eine ganze Nacht alleine zu Hause durchgesungen, das war die Mahashivaratri-Nacht zu Hause in Essen und da hatte ich dieses Erlebnis, dass ich gedacht habe, also deutlicher kann Swami mir das jetzt nicht sagen, ne, was da ist.
We are all one.
Wir sind eins, die Einheit. Die Einheit all dessen, was ist, dass ich und er und ich und du, wie er gesagt hat, ich und du, wir sind eins, wie damals Phyllis Christel immer sagen sollte, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, ne? So, wir sind alle Gott, wir sind alle eins. Und wenn wir alle eins sind, dann könnte es eigentlich auch keinen Krieg mehr geben und keinen Hass und keine Gewalt, wenn das jeder für sich so erkennen würde, ne? Dieses Einssein, die Einheit ist Göttlichkeit, dieses Buch von Ratan Lal, was ich sehr schätze und mag, der das nochmal ganz toll dokumentiert und wiedergibt, was das bedeutet.
Danke, Christa. Danke, dass du diese so sehr persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, dass deine Erzählung vielen Verzweifelten in ähnlicher Lage etwas Trost spenden könnte.
Ja, Om Sai Ram.
Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch einmal Sai Baba selbst zu Wort kommen lassen. Und zwar mit einem Ausschnitt aus der vorhin schon einmal angesprochenen Dasara-Rede, die du bekommen hast, als Tim, dein Sohn, auf dem Meer war. Baba sagt dort:
Ihr seid nicht fähig zu verstehen, was wahre Liebe ist. Ihr liebt den physischen Körper und seine Schönheit. Ihr liebt Wohlstand, ihr liebt die äußere Form und das äußere Verhalten. Woher kommen alle diese Dinge? Was ist die Grundlage all dieser Aspekte? Wie lange werden diese äußeren Formen bleiben? Sie alle verändern sich ständig. Was nützt es, sich an diese wechselhaften äußeren Formen zu klammern? Ihr müsst eure Liebe auf das unveränderbare Prinzip von Atma-Tattva richten. Atma-Tattva erfährt keine Veränderung. Ihm kann nichts hinzugefügt noch weggenommen werden. Ihr müsst deshalb festen Glauben an dieses veränderlose Prinzip entwickeln. Ihr sagt oft, ihr würdet den oder den lieben, aber was wisst ihr von diesem Menschen? Liebt ihr seine körperliche Gestalt? Habt ihr Zuneigung zu seinem Verhalten entwickelt? Liebt ihr seine angenehme Veranlagung? Was hat euch zu ihm hingezogen? In Wirklichkeit sind diese ganzen Faktoren nur vorübergehend. In euch ist jedoch eine Qualität, die für all dies verantwortlich ist. Es ist Liebe, die Liebe Gottes. Liebe ist seine Form. Entwickelt deshalb Liebe um der Liebe willen. Ohne Liebe kann kein Leben sein. Ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung. Eine Mutter hat einen 20 Jahre alten Sohn. Etwas später stirbt der Sohn und die Mutter klagt über den Körper ihres Sohnes. O Sohn, solange du lebtest, war ich zum Leben fähig. Wie kann ich jetzt noch weiterleben? Diese Art Schmerz ist das Ergebnis der Bindung, die die Mutter zur physischen Gestalt des Sohnes entwickelt hat. Es ist nicht wahre Liebe. Was wichtig ist, ist Liebe, aber nicht Liebe zur physischen Gestalt. Nur diejenigen, die fähig sind, um der Liebe willen zu lieben, können wahre Liebe erlangen. Die den physischen Körper lieben, hegen diese Liebe, solange der Körper da ist. Später jedoch lässt diese Liebe nach. Liebt deshalb um der Liebe willen. Diese Liebe ist Leben. Dieses Leben ist Gott. Das ist wahrhaft Atma Tattva. Atma Tattva ist die einzige Wirklichkeit.
Dies war also ein Auszug aus der Dasara-Rede von 2003.
Expansion is my life. My life is my message. Expansion is my life. No reason for love, no season for love. No birth, no death. No reason for love, no season for love. No birth.
Damit ist auch diese Sendung wieder zu Ende, in der Christa Weltermann über ihren Weg mit Swami erzählt hat. Von Freud und von Leid. Wie würde ich wohl mit einer solchen Situation, wie sie Christa Weltermann erlebt hat, umgehen? So eine Frage kann man meist erst beantworten, wenn man mittendrin steckt. Falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Im Namen Ihres gesamten Radioteams verabschiedet sich Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.